Dan Lovello und ich prägten die Formel »kühne Vorhersagen und zaghafte Entscheidungen«, um den Hintergrund der Risikobereitschaft zu beschreiben. Die Auswirkungen von hohem Optimismus auf die Entscheidungsfindung sind bestenfalls ein zweifelhafter Segen, aber Optimismus leistet zweifellos einen positiven Beitrag zu einer guten Umsetzung. Der Hauptvorteil von Optimismus besteht in der Widerstandsfähigkeit gegenüber Rückschlägen. Laut Martin Seligman, dem Begründer der positiven Psychologie, fördert ein optimistischer Erklärungsstil die seelische Widerstandskraft, indem er das eigene Selbstbild verteidigt. Der optimistische Stil besteht im Wesentlichen darin, sich Erfolge als eigenes Verdienst anzurechnen, während man sich für Misserfolge nicht tadelt. Dieser Stil kann zumindest bis zu einem gewissen Grad unterrichtet werden. Und Seligman hat die Auswirkungen entsprechender Schulungen auf verschiedene Berufstätigkeiten dokumentiert, die mit einer hohen Misserfolgsrate einhergehen, wie etwa die Kaltakquise potenzieller Kunden durch Versicherungsvertreter, eine gängige Praxis vor dem Aufkommen des Internets. Wenn einem gerade von einer wütenden Hausfrau die Tür vor der Nase zugeknallt wurde, ist der Gedanke, dass sie eine schreckliche Frau ist, viel angenehmer als der Gedanke, ein unfähiger Vertreter zu sein. Ich war schon immer der Überzeugung, dass wissenschaftliche Forschung ein weiteres Feld darstellt, in dem eine Form von Optimismus ausschlaggebend für den Erfolg ist. Bis jetzt bin ich noch keinem erfolgreichen Wissenschaftler begegnet, dem die Fähigkeit fehlt, die Bedeutung seiner Arbeit hochzuspielen. Und ich glaube, dass jemand, der nicht in beinahe wahnhafter Weise von sich überzeugt ist, von den wiederholten Erfahrungen vieler kleiner Misserfolge und seltener Triumphe, die das Schicksal der meisten Forscher sind, zermürbt wird. Wie die Prä-Mortem-Methode helfen kann. Lässt sich übermäßiger Optimismus durch Training überwinden? Da bin ich nicht optimistisch. Es gab zahlreiche Versuche, Menschen beizubringen, Konfidenzintervalle anzugeben, die der Ungenauigkeit ihrer Urteile Rechnung tragen, doch nur wenige dieser Versuche berichteten von bescheidenen Erfolgen. Ein oft zitiertes Beispiel betrifft Geologen von Royal Dutch Shell, die bei ihren Beurteilungen potenzieller Bohrstellen größere Unsicherheiten einräumten, nachdem ihnen zahlreiche Fälle aus der Vergangenheit vorgestellt worden waren, bei denen das Ergebnis bekannt war. In anderen Situationen wurde die Selbstüberschätzung dadurch abgeschwächt, aber nicht beseitigt, dass man Richter dazu ermunterte, konkurrierende Hypothesen in Betracht zu ziehen. Allerdings ist Selbstüberschätzung eine direkte Folge von System-1-Merkmalen, die abgeschwächt, aber nicht überwunden werden können. Das Haupthindernis besteht darin, dass der subjektive Grad des Überzeugtseins von der Kohärenz der Geschichte bestimmt wird, die man konstruiert hat, nicht von der Güte und Menge der Informationen, die sie stützen. Organisationen mögen Optimismus besser zähmen können als Einzelpersonen. Die beste Idee dafür stammt von Gary Klein, meinem gegnerischen Forschungspartner, der im Allgemeinen die intuitive Entscheidungsfindung gegen Kritik, diese liefere verzerrte Ergebnisse verteidigt und die Anwendung von Algorithmen im Regelfall ablehnt. Er bezeichnet seinen Ansatz als Prä-Mortem-Methode. Die Vorgehensweise ist einfach. Wenn die Organisation kurz davor steht, eine wichtige Entscheidung zu treffen, aber noch keinen förmlichen Beschluss gefasst hat, schlägt Klein vor, eine Gruppe von Personen, die bestens mit der Entscheidung vertraut sind, zu einer kurzen Sitzung zusammenzurufen. Die Sitzung beginnt mit einer kurzen Ansprache. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns ein Jahr in der Zukunft. Wir haben den Plan in seiner jetzigen Fassung umgesetzt. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Nehmen Sie sich bitte 5 bis 10 Minuten Zeit, um eine kurze Geschichte dieser Katastrophe zu schreiben. Gary Kleins Idee der Prä-Mortem-Analyse stößt für gewöhnlich auf sofortige Begeisterung. Nachdem ich sie bei einer Sitzung in Davos beiläufig beschrieb, murmelte jemand hinter mir, »Schon allein deshalb hat es sich gelohnt, nach Davos zu kommen.« Später erkannte ich, dass der Sprecher der Vorstandschef eines internationalen Konzerns war. Die Prä-Mortem-Analyse hat 2 entscheidende Vorteile. Sie überwindet das Gruppendenken, das sich auf viele Teams auswirkt, sobald eine Entscheidung gefallen zu sein scheint, und sie lenkt die Fantasie sachkundiger Personen in eine dringend benötigte Richtung. In dem Maße, wie sich ein Team auf eine Entscheidung einigt, und insbesondere dann, wenn der Teamleiter seine Meinung kundtut, werden öffentlich geäußerte Zweifel an der Vorteilhaftigkeit der geplanten Maßnahme allmählich unterdrückt und schließlich sogar als Beleg für die fehlende Loyalität gegenüber dem Team und seinen Anführern behandelt. Die Unterdrückung von Zweifeln trägt zur Selbstüberschätzung in einer Gruppe bei, in der nur Befürworter der Entscheidung ein Mitspracherecht haben. Der wichtigste Vorzug der Präemortem-Methode besteht darin, dass sie Zweifel zulässt. Außerdem ermuntert sie auch Befürworter der Entscheidung, nach möglichen Gefahren zu suchen, die sie bis dahin nicht in Betracht gezogen haben. Die Präemortem-Methode ist kein Allheilmittel und sie bietet keinen vollständigen Schutz vor hässlichen Überraschungen, aber immerhin begrenzt sie das Schadenspotenzial von Plänen, die den Verzerrungen der Informationsverfügbarkeit, YCRT-Regel, und eines unkritischen Optimismus unterliegen. Zum Thema Optimismus. Sie haben eine Kontrollillusion. Sie unterschätzen die Hindernisse ganz erheblich. Sie scheinen an einem akuten Fall von Konkurrenzvernachlässigung zu leiden. Dies ist ein Fall von Selbstüberschätzung. Sie scheinen zu glauben, dass Sie mehr wissen, als Sie es tatsächlich tun. Wir sollten eine Prämortem-Sitzung durchführen. Vielleicht fällt jemandem eine Bedrohung ein, die wir vernachlässigt haben. Teil 4: Entscheidungen. 25. Irrtümer. Eines Tages Anfang der 1970er Jahre überreichte mir Amos die Kopie eines Aufsatzes des Schweizer Ökonomen Bruno Frey, in dem die psychologischen Annahmen der volkswirtschaftlichen Theorie diskutiert wurden. Ich habe noch genau die Farbe des Umschlags vor Augen, dunkelrot. Bruno Frey erinnert sich kaum mehr an diesen Aufsatz, aber ich kenne seinen ersten Satz noch immer auswendig. Der Agent der volkswirtschaftlichen Theorie ist rational, egoistisch und seine Präferenzen verändern sich nicht. Ich war erstaunt. Meine Kollegen vom wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich arbeiteten in dem Gebäude nebenan, aber ich hatte nicht geahnt, wie groß der Unterschied zwischen unseren intellektuellen Welten ist. Für einen Psychologen versteht es sich von selbst, dass Menschen weder vollkommen rational noch völlig egoistisch sind und dass ihre Präferenzen alles andere als stabil sind. Unsere beiden Disziplinen schienen verschiedene Spezies zu erforschen, die der Verhaltensökonom Richard Taylor, später Econs, Homo Economicus, und Humans, Normalsterbliche, nannte. Anders als Econs haben die Humans, die von Psychologen erforscht werden, ein System 1. Ihr Weltbild wird durch die Informationen eingeschränkt, die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbar sind, YCRT, und daher können sie nicht so konsistent und logisch wie Econs sein. Sie sind manchmal großzügig und oftmals bereit, etwas für die Gruppe zu tun, mit der sie verbunden sind. Und sie haben häufig keine genaue Vorstellung davon, was sie nächstes Jahr oder auch morgen mögen werden. Hier bot sich also die Gelegenheit zu einem interessanten interdisziplinären Gespräch. Ich ahnte nicht, dass meine weitere wissenschaftliche Laufbahn maßgeblich von diesem Gespräch beeinflusst werden sollte. Bald nachdem mir Amos Freys Aufsatz gezeigt hatte, schlug er vor, wir sollten das Studium der Entscheidungsfindung zu unserem nächsten gemeinsamen Projekt machen. Ich wusste so gut wie nichts über dieses Thema, aber Amos war ein Experte und ein Star auf diesem Gebiet und er sagte, er würde mich coachen. Noch als Doktorand war er einer der Mitverfasser des Lehrbuchs Mathematical Psychology und er empfahl mir die Lektüre einiger Kapitel, die er für eine gute Einführung in das Thema hielt. Schon bald erfuhr ich, dass wir die Einstellungen von Menschen zu riskanten Optionen erforschen und nach einer Antwort auf eine konkrete Frage suchen würden. Nach welchen Regeln wählen Menschen zwischen verschiedenen einfachen Lotterien, Glücksspielen, und zwischen Lotterien und sicheren Optionen? Einfache Lotterien, wie etwa eine 40-prozentige Chance, $300 zu gewinnen, sind für Forscher auf dem Gebiet der Entscheidungsfindung das, was die Fruchtfliege für Genetiker ist. Die Entscheidungen zwischen solchen Glücksspielen liefern ein einfaches Modell, das in wichtigen Merkmalen mit jenen komplexeren Entscheidungen übereinstimmt, die Forscher verstehen wollen.